Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wenn wir um den Hochlauf der Elektromobilität sprechen, dann schauen wir nicht selten, auch wir hier, immer auf die Neuzulassungen. Und da gibt es dann ganz tolle Zahlen. Ganz häufig sehen wir irgendwie 20%, 30%, manchmal sogar mehr. Und das sogar hier in Deutschland. Wenn man dann aber auf die Straße blickt und sich da die Autos anschaut, dann merkt man ganz schnell, das sind nicht irgendwie 20%, das sind auch keine 10%, sondern wenn man jetzt den europäischen Schnitt anguckt, dann sind es nämlich nur schlappe 3,5%. Und selbst wenn man jetzt den Primus in Sachen E-Mobilität Norwegen anschaut, dann ist man da auch irgendwie nur bei einem Drittel, obwohl die ja, wie bekannt, irgendwie 95% und mehr Neuwagenquote haben mit BEV. Allerdings ist es halt nicht so. Und wieso das genau so ist und woher ich das jetzt weiß, das kann ich euch sagen, weil ich durfte schon vorab eine Studie lesen von Barrels, die Henning Ludes mitgeschrieben hat und gestaltet hat, das EV-Ranking. Und da steht drin, wie denn die EV-Märkte denn so europaweit sind, auch so ein bisschen im Vergleich zu China und den USA. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil das ist ganz interessant, weil da auch so Themen wie Politik, Ladeinfrastruktur und alles, was so drumherum ist, was die E-Mobilität vielleicht befördert oder auch nicht, angeht. Deswegen Henning, lange Vorrede. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast und wir heute über diese Studie sprechen können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Henning, kannst du dich einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher so gemacht hast, wo du herkommst, was so deine Mission ist?
Sehr, sehr gerne. Auch wenn der Vorspann von dir sich sehr gut anhört. Ich glaube, den schnelle ich mir immer mit und nutze ihn für andere Dinge. Henning Barrels bei Lix Partners. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das nur Automobil macht, also ausschließlich Automobilität. Das darf ich seit gut 10 Jahren jetzt bei Barrels machen. Mhm. Das Spannende für mich, nicht nur in Europa, ich durfte auch 3 Jahre in den USA sein. Ich habe andere Podcasts von euch gehört, habt ihr über Deutschland, wird das neue Detroit sein. Ich habe einfach mal eine Feldstudie gemacht und durfte 3 Jahre in Detroit leben. Von daher, glaube ich, der Vergleich, den du ansprichst, USA, Europa, China, finde ich persönlich auch ganz, ganz interessant. Mhm. Ich kümmere mich insbesondere um die E-Mobilität. OEMs, investiere ich in einen neuen BEV, investiere ich in einen PHEV, lohnt sich das noch? Aber auch die Ladeinfrastruktur, kommt das jetzt in Deutschland, brauchen wir da mehr Ladepunkte oder haben wir eigentlich schon ein Netz, das uns und die Flotte tragen kann? Mhm. Freue mich auf den Austausch und das Gespräch.
Du hast, wenn man jetzt die Studie anschaut und das ganz, ganz zugespitzt formuliert, hatte ich so den Eindruck, die Mobilität oder die E-Mobilität scheitert gar nicht an der Technik, sondern eher an Kosten, an Tempo, der Politik und auch der Fähigkeit, irgendwie sich um die Kunden so richtig zu kümmern, die zu überzeugen und sagen, das ist wirklich was Gutes, kauf das auch. Siehst du das auch so oder ist das jetzt nur mein erster Eindruck gewesen?
Will ich dir zustimmen und ich finde, an den Zahlen sieht man das eigentlich auch ganz schön, diese Unsicherheit. Also wenn du in 2023 schaust, war der EU-Verkaufsanteil bei 14%, in 24 sind wir dann nochmal runtergegangen, in 25 gehen wir wieder hoch. Und wenn du dir anschaust, warum das auch passiert ist, dass viele Förderprogramme für den Privatkunden ausgelaufen sind, ne? Der Umweltbonus Ende 2023, der eigentlich hätte bis 2024 laufen sollen, eine große Unsicherheit. Wenn wir nach Amerika schauen, diese 7500, ne, die in aller Munde sind, die dann auch ausgelaufen sind und den Kunden, glaube ich, teilweise auch verunsichern, im Sinne, kommt es jetzt, kommt es nicht. Kaufentscheidung entweder beschleunigt oder dann auch weiter in die Zukunft herausgeschoben werden, sodass da viel zusammenkommt. Ne? Und du hast ja im Intro auch so die Branchen, den Branchenprimus angesprochen, der da vorangeht. Ich glaube, die Märkte machen das echt gut, nicht nur ein konsequentes Ziel zu haben, sondern auch die wichtigen Hebel dann konsequent umzusetzen. Mhm. Unser Lob gesprochen, nicht alle 3 Jahre so ein bisschen eine Kehrtwende zu machen und alle etwas zu verunsichern.
Ja, glaubst du, dass es eher an der Message liegt, wenn solche Förderungen abgeschafft werden oder konkret an dem geldwerten Vorteil, den so eine Maßnahme bringt? Wenn man sich's genau anschaut, ist es ja oft nicht so relevant, aber ja, wie gesagt, die Message, ist das Problem?
Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, gerade in den frühen Jahren der E-Mobilität spielen die Prämien schon auch eine Rolle. Wir kommen vielleicht gleich auf Belgien auch zu sprechen, wo der bilanzielle Vorteil durch eine Abschreibung der BEV schon ein erheblicher ist im Vergleich zu einem ICE und einem PHEV. In den nächsten Jahren, glaube ich, wenn du dir jetzt die TCO anschaust, ne, also die Gesamtkosten über den Lebenszyklus, nähern wir uns da immer stärker an, dass die Förderungen gar nicht mehr so erheblich sind. Mhm. Aber ich glaube, dieser subjektive Einfluss, wir machen jetzt doch keine Verbrenner mehr oder das Verbrenner auskommt, das verunsichert den Privatkunden schon, der sich so Podcast vielleicht mal anhört, aber halt nicht 24 Stunden am Tag mit dem Thema beschäftigt.
Ist ja spannend auch, dass wenn dann die Message kommt, das Verbrenner aus ist da, dass dann die Leute deswegen bei ihrem Verbrenner bleiben wollen und nicht sagen, ich gehe mit nach vorne und gehe weiter. Woran liegt denn das? Habt ihr das auch mit, also diese ganze Kundenebene mit analysieren können?
Die Kundenebene definitiv. Und auch wenn du die regionalen Unterschiede anschaust, wie die Bereitschaft ist, einen BEV zu kaufen, einen PF zu kaufen, auch einen Range Extender zu kaufen, die fundamental unterschiedlich ist. Ne? In China ist ein Range Extender in aller Munde. Interessanterweise ist das Wachstum des Range Extenders viel, viel höher als vom BEV zum Beispiel in China. In Deutschland, wenn du auf der Straße fragst, was ist ein Range Extender, kennen nicht viele Menschen, ne? Auch wenn man zurückblickt, ne, einen i3, der war mal in der Vergangenheit, der eigentlich auch ein Range Extender. Das heißt, wir waren in Deutschland eigentlich Pioniere. So ganz bekannt ist es aber eigentlich nicht. Also die kurze Antwort ist, der Kaufanreiz, der ist schon deutlich unterschiedlich pro Region und der wird natürlich beeinflusst durch die Hebel, wie ihr sagt.
Kannst du beschreiben, was denn diese regionalen Unterschiede sind? Du hast schon angesprochen, Norwegen beispielsweise, Belgien. Was gibt es denn für Toolkits, für Werkzeuge, die da so aktuell im Einsatz sind? Wir kennen jetzt bei uns die E-Auto-Prämie, wir kennen ein bisschen sowas wie Dienstwagenbesteuerung, die dann halbiert wird oder sowas in der Art. Aber was gibt es da für Hebel und auch vielleicht, was greift denn mal gut, mal schlecht?
Ja. Ich glaube, bevor wir auf die Hebel eingehen, würde ich zwischen so zwei, drei Ländergruppen unterscheiden, die da deutliche Unterschiede zeigen. Der Primus auf jeden Fall Norwegen, der ist da weit voran, ähnlich wie bei den Olympischen Winterspielen. Da ist Norwegen ganz oben, viele Goldmedaillen und da kommt da erstmal nichts. Die haben einen Verkaufsanteil von 90%, wie du sagst, auch die Flotte über 30%. Wenn du den zweiten anschaust, auch wenn wir immer von den Nordics sprechen, Dänemark liegt da ungefähr bei 60%, hat aber in der Flotte 18%. Ne? Also eigentlich die Hälfte der Flotte im Vergleich zu Norwegen. Und dann kommen langsam die Benelux-Länder, die anderen Nordics, Deutschland, Frankreich, die mit weitem Abstand folgen. Ne? Also du hast eigentlich so die Nordics, Norwegen als die Vorreiter, du hast die Flächenländer, Deutschland, Frankreich und dann hast du die südeuropäischen, osteuropäischen Länder, die noch weit abgeschlagen sind.
Spanien.
Italien, Spanien, osteuropäische Länder, die da unter 10% irgendwo kommen. Was funktioniert? Aus meiner Sicht drei Punkte, dass der eine Punkt, eine klare Zielsetzung der Regierung, wenn du den Norwegen anschaust, die schon in den 1990ern gesagt haben, Mitte der 20er Jahre, also 25, wollen wir da an die 100% im BEV-Anteil kommen, an dem Plan auch sehr konsequent festgehalten haben. Keine Debatten gab, aus des Verbrenner aus oder nicht, wie wir das dann in europäischen Ländern hatten. Der zweite, klare Fördermaßnahmen, nicht nur für Privatkunden, aber auch gewerbliche. Belgien können wir gleich darauf zu sprechen kommen, die da sehr, sehr attraktive Förderprogramme haben für Unternehmen. Die Abschreibung für BEV wesentlich vorteilhafter sind als für den PHEV und du sogar Strafen bekommst für einen reinen Verbrenner, wenn du das nicht konsequent umsetzt. Und das dritte, ich glaube, weg von der politischen, so ein bisschen auf die Spielerebene kommen, auch was es für ein Modellangebot gibt. Ne? Und du hast es angesprochen, Gerd, wie die Preise sind im Vergleich zu dem Verbrenner, was die Modellvielfalt ist. Und ich glaube, wir durften uns in Deutschland sehr stark auf die Premium-Modelle in der Vergangenheit fokussieren, was gut ist, große SUV-Modelle. Wenn du aber die breite Masse erreichen willst, dann reicht das nicht. Ne? Und dann musst du schon in das Volumensegment reingehen. Was, glaube ich, auch ein Hebel ist, der gerade in 25 stark gezogen hat.
Wenn wir uns aber die Branche anschauen, die Autobranche, und gerade wegen diesem ganzen Hin und Her, was ist denn da den Eindruck, auch wenn du mit den Herstellern, mit den Automanagern sprichst, haben die jetzt eher Sorge auch vor einer zu schnellen Elektrifizierung oder auch vor einer zu langsamen Elektrifizierung, weil es ist ja auch so ein gewisses Hin und Her, fragst du irgendwie zwei Leute, kriegst du drei Antworten.
Ja.
Was ist da dein Eindruck?
Ich glaube, Planbarkeit und ein Rahmen ist sicher. Ne? Also ich glaube nicht, dass unbedingt zu schnell, zu langsam, solange wir einen mittelfristigen Planungshorizont von 10, 15 Jahren haben, mit dem man arbeiten kann, sich man aber auf ein Tempo einigt, an dem man dann festhält. Ne? Nehmen wir Amerika, wo in meinen Detroiter Jahren 2021 bis 2024 Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law, die Förderung sehr, sehr groß war und gefühlt jeder investiert hat, ne? Elektrifizierung kommt. und ohne das jetzt werten zu wollen, in der neuen Administration gefühlt so eine 180-Grad-Wende ist.
Nur gefühlt, ich finde, das ist schon so, oder?
und wirklich alles, ne, fast auf Stopp gedrückt wurde. Und ich glaube, das ist Gift nicht nur für die Hersteller, aber auch für die Zulieferer, die Planbarkeit in den Investitionen nicht wirklich haben zu können.
Was sind da die größte Fehlannahmen bei der Autoindustrie auch gerade? Oder kann man die ausmachen? Gibt es da irgendwie, nachdem du uns die Zahlen angeschaut hast, was sich wie entwickelt, gibt es da so Fehleinschätzungen, die sich einfach breit gemacht haben und mal in den Köpfen stecken?
Ich glaube, was nicht so transparent ist, wie weit weg wir von einer vollständigen Elektrifizierung in der Flotte sind. Du hast das angesprochen im Intro, ne? Wir haben irgendwie 3% Flottendurchschnitt in Europa. In Deutschland sieht das ähnlich aus. Selbst in Norwegen, der Primus, der ist bei 30%. Und wenn du dir die Absatzzahlen heute anschaust, dann wird das noch sehr, sehr lange dauern, bis wir die ganze Flotte eigentlich elektrifiziert haben. Jetzt ein simples Rechenbeispiel, wenn du sagst, ne, alle 10 Jahre kaufe ich mir ein neues Fahrzeug, ich habe einen 20% Anteil am Absatz, dann füge ich eigentlich nur 2% pro Jahr in der Flotte hinzu. Wenn du bei 3% startest und willst sie irgendwann ganz elektrifiziert haben, dann dauert das. Und gerade wenn wir über das eigentliche CO2-Ziel der EU sprechen, auch wenn wir an Ladeinfrastruktur denken, das dauert noch sehr, sehr lange, bis wir da das Momentum haben. Und mein persönliches Gefühl in den Debatten wird sehr, sehr viel auf die Absatzzahlen geschaut. Wir haben 20%, 30%, 40%. Das ist schön. Die breite Masse in der Flotte, ich glaube, das ist nicht ganz transparent und sollte öfter betrachtet werden. Weil das ist am Ende, wenn wir das ökologische Ziel wirklich als Überschrift haben, ist das der Hebel, um den es geht. Absatzzahlen auch, aber die Flotte ist relevanter.
Aber woher kommt es dann?
Naja, also mich erinnert es auch sehr stark. Es gab mal ein großes Aufsehen, schon deutlich vor 2020 war es, glaube ich, der damalige Chefplaner von Volkswagen, der Herr Joost, den wir auch mal im Podcast hatten, der hat einfach mal so runtergerechnet, wenn wir 2045 keine Verbrenner mehr auf der Straße haben wollen, oder die halt 2050 quasi komplett verschwunden sein müssen, dann müssen wir 15 Jahre abziehen. Wo kommen wir dann hin? Und dann, wann dürfen wir den letzten Verbrenner denn eigentlich verkaufen? Aber am Ende ist es womöglich die Motivation, warum die EU sagt, wir brauchen dieses Verbrennerverbot, ne? 2035 keine mehr neue auf die Straße, dann kann man ja damit rechnen, dass 2050 die allermeisten auch von der Straße sind. Und da wollten wir ja eben klimaneutral sein. Haben wir denn noch eine Chance, wenn wir dann jetzt irgendwann total zulegen bis 2035 und dann bei den Neuzulassungen irgendwo Richtung 100% marschieren?
Eine Chance haben wir da. Ich glaube, der Weg, der wird ein komplizierter und ein steiniger. Wir kommen da gleich vielleicht zu der Vorausschau. Wenn die Ziele, die die EU setzt, wenn die so umgesetzt werden bis 2035, sind wir immer noch bei einem Flottenanteil von 30% der BEVs. Das heißt, wir haben da immer noch einen Weg zu gehen bis 2050, wie du sagst, um die 100% zu erreichen. Und auch diese Ziele, das bekommen wir alle mit, die sind in unserer Wahrnehmung in starker Diskussion. Ne? Weil wenn du jetzt Länder nimmst wie Italien, wie Spanien, die unter 10% sind, die EU vorgeschlagen hat, ein Flottenziel, also für alle gewerblichen Fahrzeuge, zu setzen von über 60%, dann ist das in den nächsten 10 Jahren schon ein eklatantes Wachstum. Und wie du es ja auch ansprichst, Luca, da müssen auch zwei der andere Hebel irgendwie in Kraft gesetzt werden, dass das regulatorische Ziel eintreten kann. Also sehr platt gesprochen, das Ziel auf ein Blatt Papier schreiben, das ist gut, ja. Aber das ist halt nur rentabel auch. Und ich glaube, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist das ein wichtiger, dass man die Ziele irgendwie auch unterfüttert mit einem nachhaltigen System. Nicht nur im Sinne ökologisch nachhaltig, aber auch wirtschaftlich nachhaltig. Weil sonst haben wir ein Ziel erreicht, aber das andere bleibt so ein bisschen auf der Strecke.
Aber es ist ein guter Punkt. Du kommst auf das Thema Kosten, auf das Thema Nachhaltigkeit in den Kosten. Jetzt wurde kürzlich der ID Polo vorgestellt. Das Auto, auf das wir alle gewartet haben. Ein kleines, tolles neues Elektroauto, das erschwinglich ist? Nein, ist es nicht. 35.000 Euro Einstandspreis für ein Polo. Wir haben ja uns gestern Abend darüber unterhalten, was so ein Polo eigentlich mal früher in einer Basis und so kostete. Ich glaube, es gab Zeiten, da war der für die Hälfte zu haben. Aber wenn du jetzt elektrisch Polo fahren willst, bist du bei Einstandspreis, es wird noch kleinere Modelle geben, wenn ich es richtig
im Kopf habe. Also 25.000 wird man schon erreichen. Soll dann kommen.
Aber das ist ja immer noch unfassbar viel Geld für ein Polo.
Einerseits ist es viel Geld und andererseits ist das, worüber wir gestern gesprochen haben, ist halt dann die Reichweite nicht so, dass das Auto so universell einsetzbar ist, wie es damals ein Benziner war. Auch wenn man das vielleicht gar nicht braucht oder in 95% der Fälle gar nicht braucht, aber trotzdem ist es für den Kunden so, naja, das kaufe ich mir für 25.000 Euro oder rund 26 ein Auto und kann dann damit halt nur 300 Kilometer fahren. Und dann stehe ich da, wir kennen das Thema Reichweitenangst und Ladeprobleme und so weiter.
Ja. Aber ist es da dann... Gibt es da dann schon eine Lösung in deinen Augen, um diese Kostennachhaltigkeit auch für die Industrie zu schaffen? Oder kann das dann wiederum vielleicht auch nur aus China kommen?
Die Lösung, auch wenn du dir die Kostenentwicklung anschaust, auch wenn Polo jetzt doch relativ teuer ist, glaube ich, ne, haben wir einen Kostengewinn oder eine Reduzierung von 10% in Batteriekosten pro Jahr. Ne? Das heißt, der Hub in den TCO, der wird schon kommen. Sind wir da in Europa jetzt, dass wir in der Parität sind zum Verbrenner? Definitiv nicht. Und das siehst du ja auch in den Statistiken, dass die Nachfrage gerade primär von Flottenfahrzeugen getrieben wird. 60% der Fahrzeuge in Europa sind Flottenfahrzeuge und nicht Privatfahrzeuge. Mhm. Das heißt, der BEV-Kusch, der kommt eher aus der Flotte als vom Privatkunden. Und wenn du die Länderunterschiede ansprichst und dir anschaust, sieht man das auch, dass gerade Länder, die eine gute Flottenförderung haben, wie Belgien, wie Deutschland, dass sie sehr, sehr stark anziehen. In Ländern, wo der Flottenanteil, wir nehmen Spanien, Italien, nicht so hoch ist, der Push nicht so eklatant ist. Ne? Nicht nur wegen der teuren Polos, aber auch aufgrund der niedrigen Flotte, die du dort siehst.
Es wäre die Methode quasi, ja, sage ich mal, die Flottenbetreiber das ein bisschen zahlen zu lassen, weil am Ende wird es ja so sein, sie werden zwar gefördert, wenn sie elektrisch fahren, aber sie müssen umgekehrt mehr Kosten einkalkulieren, weil mutmaßlich sie es über den Wertverlust investieren müssen. Die Autos kaufen sie teurer ein, kriegen sie schlechter los und dann kommt es wenigstens beim Endkunden so an, also die dann die ganzen ausrangierten Dienstwagen kaufen, die profitieren von dem höheren Wertverlust und können sich dann auf Augenhöhe ungefähr ein Ersatzauto kaufen für einen Verbrenner. Aber letztlich ist ja dann so ein bisschen das Bargaining, wer zahlt diesen höheren Wertverlust? Zahlen es die Flottenbetreiber oder zahlt es der Staat mit einer Steuervergünstigung? Was wäre da so das Mittel der Wahl?
Ich glaube, wir sehen in der Tendenz, dass der Hub gerade eher von der Flotte kommt und das Flotte-Unternehmen das tragen. Ne? Und Flotte, glaube ich, auch wichtig zu differenzieren. Das sind dann nicht nur die Carsharing-Anbieter, die Autovermieter und so weiter. Das sind auch alle unter uns, die einen Dienstwagen fahren. Also Flotten im Allgemeinen auch große Unternehmen. Wir sehen, dass da die Nachfrage für BEV eigentlich aktuell herkommt und die Privatkunden dann wahrscheinlich eher ab 2030 noch den stärkeren Kicker ausmachen. Du sprichst an, dann können die ja die gebrauchten Fahrzeuge kaufen. Das ist eine interessante Dynamik, ist die Frage, ne? Ob der Gebrauchtwagen mal für die BEVs dann so attraktiv sein wird für die jetzigen Fahrzeuge, wenn wir uns anschauen, was da in den Reichweiten in der Batterietechnologie passiert. Was wir schon sehen, dass, ich habe diese 10 Jahre angesprochen, diese Halteperiode, dass sie für die aktuellen BEVs eher kürzer sind, also dass die BEVs schneller wieder rausgehen, weil es technologisch sich einfach so überholt.
Also im Sinne von verschrotten rausgehen?
Oder in andere Märkte rausgehen, ja, und die Verbrenner eher länger gehalten werden. Das heißt, dieser Substitutionseffekt, den ich ansprach, eigentlich noch ein bisschen langsamer ist, weil BEVs mehr ausgetauscht werden als ICE. Vor allem aufgrund der Batterietechnologie, aufgrund der Reichweite, wieder sehr einfach gesprochen, ich möchte in 4 Jahren keinen Gebrauchten kaufen, der 200 Kilometer Reichweite hat, wenn ich ein neues Fahrzeug mit doppelt so viel Reichweite bekomme. Ne? Das ist dann einfach nicht mehr attraktiv.
Guck mal, auf der Basis macht VW einfach nur Restwerte anheben der eigenen Fahrzeuge, weil der Polo so wenig weit fährt. Total clever. Oder auch nicht. Egal.
Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Aber egal.
Aber du hast es angesprochen, dass Belgien beispielsweise ein tolles oder ein funktionierendes System hat, um den Bestand, also die Neuzulassung damit dann auch mittelfristig den Bestand hochzuheben. In Deutschland haben wir aber festgestellt, der Bestand bei uns an E-Fahrzeugen ist ja auch nur bei 4% glaube ich, oder
genau,
sowas.
Genau.
Also sind wir jetzt nicht so weit weg vom EU-Schnitt. Ja. Woran liegt das, wenn du aber eigentlich die gleichen Tools nutzen oder vergleichbares Anreizsystem aufgesetzt haben? Sind wir einfach nur, keine Ahnung, langsamer, weniger überzeugungsfähig, begeisterungsfähig? Was ist das Thema?
Ich würde sagen, in der Überschrift nutzen wir ähnliche Systeme. In der Konsequenz und der Ausgestaltung unterscheiden die sich schon.
Okay.
Das heißt, Belgien nutzt diese Abschreibungsportale für BEVs noch konsequenter als für Deutschland, sowohl was die Länge dieser Vorteile angeht, als auch die Höhe.
Wie sieht es konkret aus? Kannst du das skizzieren?
Also du kannst in Belgien 100% praktisch abschreiben der Kosten für eine BEV-Anschaffung, was in Deutschland wesentlich weniger ausgeprägt ist. Und in Deutschland ist die Philosophie ja eher auf der Arbeitnehmerseite. Wir kennen alle die 0,25, 0,5, 1% Logik, je nachdem, ob du einen BEV, einen PF, einen ICE fährst. Die Logik ist da, ich will nicht sagen umgekehrt, aber wirklich eher auf der Unternehmensseite, dass ein bilanzieller Vorteil ist, für sie einen BEV zu kaufen. Das heißt, der Hebel per se, der unterscheidet sich nicht so groß, aber wie sie den Hebel nutzen, mit welcher Konsequenz und auch in welcher Maßstärke, der sich schon unterscheidet. Und du siehst, was das auch bedeuten kann, wenn du das über 3 oder 4 Jahre konsequent machst. Ne? Also vor 4 Jahren hatte Belgien einen Sales-Anteil von unter 10%. Sie sind jetzt über 30% bei 33%. Ne? Und sie gehen halt in den letzten 3 bis 4 Jahren Wachstum, wenn du die Charts anschaust, die man dann auch sehen kann, deutlich wegziehen von Deutschland. Und Deutschland, ne, auch dieses Zickzack-Verhalten, was ich in Europa angesprochen habe, zeigt, ne, 2023 eigentlich relativ hoch, 2024 ein leichter Dip aufgrund des Umweltbonuses unter anderem, 2025 geht es wieder leicht hoch. Also da sehen wir auch so ein bisschen die Erratik in Förderung und Änderung, das Psychologische, das du ansprichst, was sich natürlich dann in der Flotte auch widerspiegelt.
Mhm. Aber welchen Einfluss haben denn in deinen Augen sowas wie Kaufprämien und sowas? Mhm. Du hast gerade gesagt, die machen so ein bisschen Dip rauf und runter. Aber der eigentliche Hebel sind diese Förderung für die Dienstwägen, also die 0,25% oder eben in Belgien mit der Abschreibung. Sind die Kaufprämien dann überhaupt wirklich sinnvoll oder ist es mehr so, wir haben was gemacht, Erzählung fürs Volk?
Bestimmt sind die Überschriften da auch interessant und die lassen sich gut lesen. Ich glaube, man kann auch gut die Phasen in den Industrie sehen. Ne? Also das ist diese Pionierphase, wo man sich an ein neues Modell gewöhnen muss, die relativ teuer sind, du mehr Premium-Modelle hast, die Kosten einfach viel, viel höher sind als die ICE-Modelle. Ich glaube, um da eine grundsätzliche Bereitschaft, Akzeptanz zu schaffen, da kann eine Kaufprämie schon Sinn machen, um einfach die Eintrittsbarriere so ein bisschen zu senken. Sobald wir aber von einem Sales-Anteil sprechen, ne, der über 15-20% hinausgeht, auch eine Flotte jetzt über 5-10% hinausgeht, muss sich das irgendwann übersetzen in ein System, was sich dann strukturell auch dreht. Ne? Also wo die Kosten, wir haben TCO angesprochen, wo eine Modellpolitik so interessant ist, dass du das nicht langfristig subventionieren musst, weil dann erreichen wir vielleicht das nachhaltige Ziel, aber das ökonomische im Sinne der staatssubventionierten System, was ich alleine eigentlich gar nicht tragen kann, sollte dann ein kurz- oder mittelfristiges Phänomen bleiben, aber diesen Langfristhub, der muss dann irgendwann kommen. Und wenn du dir die Märkte anschaust, die da schon sind, ne, nimm dir Norwegen, nimm dir Dänemark, siehst du eigentlich das Phänomen, dass diese Kaufanreize für den Privatkunden gar nicht mehr ausgeprägt sind und dass eher ein systemischer Ansatz im Sinne der Besteuerung auf der Ladeinfrastruktur ist, dass dann eine Dynamik entfaltet hat, die sich eigentlich selbst jetzt wieder verstellt.
Ihr habt in der Studie auch über die Ladeinfrastruktur gesprochen und da ist mir jetzt aufgefallen, dass Deutschland beispielsweise ja eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Und auch wenn wir das hier auch im Podcast und auch sonst in den Heften auf der Website regelmäßig monieren und wir selber ja auch hier und da mal irgendwie Ladefrust erleben, weil die Säulen nicht funktionieren, weil irgendjemand ganz clever war und hat gemeint, Ladekabel von den Säulen abschneiden zu müssen. Also da gibt es ja auch genug echten Nervkram. Aber wir eigentlich so overall in Europa, in Deutschland sehr, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also diese Angst, nicht laden zu können, ist wahrscheinlich gar nicht so real begründet. Oder siehst du das anders?
Auch da, ne? Ich glaube, prinzipiell stimme ich dir zu, wenn du dir die Metrik anschaust, ne? Die Metrik, die wir beide gesehen haben in der Studie, das war, wie viele Elektrofahrzeuge kommen auf einen HPC-Lader, also genau. Alles, was über 150 Kilowatt ist. Ne? Und da kannst du natürlich schön so ein Country-Ranking machen und sagen, Deutschland hat, ne, um die 40
Fahrzeuge pro HPC. Ich glaube, es war 44 oder 45. Genau. Es war dann ist es total in Ordnung, oder? Also das ist, gefühlt. Ja. Das ist total gut.
Und ne, du hast dann, könnte man sagen, komischerweise Länder wie Norwegen, ne, wo du über 100 Fahrzeuge pro Charger hast.
Genau.
Ne, und der Schluss dann, ja, Deutschland, ne, wir haben ja viele Lader, alles klar, das war's. Da ist vielleicht was dran. Ich glaube, ich will zwei Dinge differenzieren. Einmal das Ladeverhalten der Kunden unterscheidet sich pro Land sehr. Und B natürlich, wo stehen wir in dem Markt? Im Sinne, wie reif ist schon die Flotte und wie reif ist das Kundenverhalten? Zu dem ersten Punkt vielleicht, wie ist die Komposition des Marktes, wie ist das Kundenverhalten? In Norwegen laden 70-80% der Kunden zu Hause. Das heißt, die öffentliche Ladeinfrastruktur spielt gar nicht so eine so große Rolle. In Deutschland hast du zwischen 40-50%, die öffentliche Ladeinfrastruktur nutzen. Deutschland ist ein Flächenland, ein Transitland, ne, wo tendenziell größere Strecken zurückgelegt werden. Wenn du das jetzt mit Norwegen, mit Irland vergleichst, ne, da bist du, und das sind super schöne Länder, nicht falsch verstehen, ne, aber da bist du jetzt in 200-300 Kilometern überall, wo du sein musst. Und dann hast du auch die Reichweite entsprechend erschöpft. Ich glaube, das ist das eine, was man berücksichtigen muss. Und das zweite, wo stehen wir in den Märkten? Norwegen, du hast es ja selbst gesagt, 30% der Flotte ist elektrifiziert, 90% sind Elektroverkäufe. Das heißt, eine Überzeugungsarbeit der Kunden, du hast genug Reichweite, ne? Dieses Chicken-Egg-Problem, das gibt es da eigentlich nicht, weil die Bereitschaft da ist. Und da müssen wir in den Märkten, die noch kommen müssen, auch so ein bisschen die Motivation zeigen, die Ladeinfrastruktur vorher ausbauen, bevor die Nachfrage kommt, um die Bereitschaft entsprechend zu schaffen. Und vielleicht sich das nur vor Augen zu führen, wir haben vielleicht im Hier und Jetzt, stehen wir in einer okay Position da, können wir gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Wenn wir bei uns anschauen, heute haben wir 3% elektrifizierte Fahrzeuge in der Flotte, in 2035 sind das 30%. In der Energienachfrage heißt das, ne, wir sind bei 5000 Gigawattstunden heute, gehen auf 30.000, also ein Faktor 6 höher in 2035 hoch. Das heißt, wir können jetzt nicht pausieren, die Ladeinfrastruktur auszubauen, weil der große Hub, wenn man den EU-Zielen folgt, der kommt erst noch.
Okay, aber was bedeutet das dann? Brauchen wir jetzt mehr Ladesäulen? Also brauchen wir tatsächlich jetzt noch weitere Ladesäulen? Weil wir sehen ja heute schon, dass die CPOs, also die Ladesäulenbetreiber, ein echtes Thema haben, das Ding betriebswirtschaftlich am Laufen zu halten. Und die da unfassbar viel Geld reinbuttern und das nicht einfach ist. Und dann werden die Dinge alt, dann kommen Unternehmen wie BYD, die sagen, hey, guck mal, wir machen jetzt hier ein Auto, das kann übrigens mit 1,5 Megawatt laden. Ja. Dann kommt ein Alpitronic, der sagt, cool, wir haben jetzt 400 kW, also 0,4 Megawatt Laden irgendwie hier etabliert. Und ja, wir arbeiten schon an 600 und Co. Aber dass die dann alle nur die CPOs sagen, okay, jetzt wieder für, weiß nicht, 60, 70, 90, 100.000 Euro eine Ladesäule kaufen, während die alte noch nicht mal im Ansatz den Betrag wieder reingewirtschaftet hat, den sie gekostet hat. Das ist ja dann auch nicht einfach so darstellbar, oder?
100%. Vielleicht zu dem letzten Punkt zuerst antwortend, ne, diese Megawatt-Charger und die Debatte, ich brauche überall Megawatt. Ne, wenn du dir den Schnitt anschaust, was die Leistung von Fahrzeugen, also Ladeleistung ist,
ja, heute.
Dann liegt die unter 100 kW. Ne? Und die wird sich auch in den nächsten 10 Jahren, ne, ob die dann auf 120, 130 kW durchschnittlich hochgeht, ja. Aber das heißt nicht, dass du überall Megawatt-Charger brauchst. Ne? Also auch das.
Glaubst du, dass wir bei so 120, 130 kW durchschnittlicher Ladeleistung von den Fahrzeugen bleiben werden, trotz der Technologiesprünge und Co. Ich meine, der Polo hilft jetzt nicht, da wirklich nach oben zu kommen. Was darf der 105 oder so?
Ja, dann? Ich glaube, der große,
der große dann
130 genau. Oder so. Aber ja, wir sehen ja solche Fahrzeuge wie X3 oder GLC EQ, die kommen immerhin auf 400 kW. Da hätte ich schon auch die Hoffnung, dass das sich ein bisschen erhöht, aber so.
Bin ich voll bei dir in der Spitze, ne? Mein Verständnis, die Ladekurve, die fangen hoch an. Teilweise auch ein Taycan, ne, der irgendwie bei 300 oder 400 kW anfängt. Ein Taycan hält das relativ lange, also über den Ladezyklus. Wenn wir jetzt ältere Fahrzeuge nehmen, die sacken dann auch relativ schnell ab, ne?
Also ja, klar.
Persönliches Fahrzeug, das fängt dann über 200 kW an, sackt dann aber relativ schnell ab, sodass ich im Schnitt leicht über 100 habe. Und ich glaube, auch da die Flottendynamik, es wird diese Ausreißer geben, ne? wie die Porsches, die BYDs, die da den Schnitt, die neue Klasse,
die den Schnitt geben. Die Volvos, die Smarts, die, also es kommen jetzt ja schon immer mehr Autos, die auch die Hyundais beispielsweise auch, die halten ja auch zum Teil das vergleichsweise lang hoch. Deswegen, also und die Kias, also da gibt ja schon einige Fahrzeuge, die auch zeigen, wenn man will und es ordentlich konzipiert, dann kann die Ladekurve, dann ist es eben keine Kurve, sondern eine lange Lade, ein Plateau, eine Ebene irgendwie.
Auf jeden Fall. Und die Aussage, die ich machen mag, ist, die liegt dann stärker an der Leistung, die aktuell installiert ist und weiter weg von den Megawatt-Chargern. Das muss man, glaube ich, festhalten. Die zweite Aussage im Sinne, wie stark das Wachstum ist an der Flotte, ne, und was da an Nachfrage kommt, ich glaube, das müssen wir im Auge behalten, wenn wir an den Ausbau der Infrastruktur denken. Und das dritte ist aber, Location, ähnlich wie ne, im Real Estate-Geschäft, ist die für die Lader sehr, sehr wichtig. Ne? Gerade wenn wir den Ausbau jetzt an Autobahnen anschauen oder an Autohöfen, also das macht schon einen eklatanten Unterschied, ob du wirklich direkt an der Autobahn bist, ne, und du rausfahren kannst und laden kannst, oder ob du gefühlt 20 Minuten abfahren musst und dir dann erstmal den nächsten Lader im Autohof suchen kannst. Und ich glaube, da haben wir als Deutschland noch einen Weg zu gehen, das wirklich in richtigen, Anführungszeichen, Locations aufzubauen, neben der puren Massen an Lader an sich.
Wie wichtig ist in deinen Augen, ein bisschen off-topic vielleicht, aber dieses Urteil, ich weiß gar nicht, wenn das dann schon rechtskräftig ist, wenn wir senden oder veröffentlichen, aber das, wo Fastnet unter anderem ja eingeklagt hat, dass man nicht mehr alles pauschal an die Tank und Rast geben darf, sondern das ein bisschen heterogener werden darf in der Ladelandschaft. Ist das sowas ein wichtiger Punkt auch dann, das politisch anders zu steuern in Zukunft? Oder ist das mehr jetzt halt Partialinteressen von einzelnen CPOs, die da denen da Genüge getan wird?
Lass mich so formulieren, solche Entscheidungen sollten keine große Auswirkung auf die Geschwindigkeit des Ausbaus haben. Also im Idealfall, nicht im Sinne, es wird nicht, sondern in meinem Idealbild sollte das nicht den Ausbau verlangsamen. Ich glaube, wir brauchen den Ausbau, gerade an unseren Verkehrsachsen und alles Verständnis, was Wettbewerbsgleichheit ne, und eine Differenzierung von Spielern angeht. Ich glaube, als Land brauchen wir einen schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur und ich hoffe, dass jetzt Urteile links oder rechts, dass wir keine Verlangsamung haben.
Egal von wem, Hauptsache es kommt.
Genau, und der zweite Punkt, wenn du dir anschaust, wie viele HPC-CPOs es gibt, du sprichst die Rentabilität der CPOs an. Meine persönliche Hypothese ist, dass wir eine Konsolidierung in dem Markt auch erleben werden. Okay. Also, dass die Anzahl der HPC-CPOs sich jeder reduzieren wird, sodass es, ne, ich glaube, sowieso nicht 25 CPOs zum Beispiel an den Verkehrsachsen geben kann, die da rentabel ein Netzwerk betreiben können, weil du über Skaleneffekte etc. einfach eine gewisse kritische Masse brauchst. Deswegen wird sich der Markt, glaube ich, an sich sowieso relativ selbst bereinigen über Zeit, zusätzlich zu den Debatten, die du gerade erwähnst.
Jetzt würde mich interessieren, du bist ein Zahlenmensch, habe ich zumindest den Eindruck. Wie viele können wir ertragen, wie viele CPOs oder wie viel brauchen wir? So aus dem Daumen, wir werden dich nicht in 5 oder 6 Jahren festnageln mit, der Henning hat aber gesagt, wir brauchen 9 und jetzt sind es 11 oder 7, aber vom Bauchgefühl, jetzt glaube 25 ist eine ganz gute Zahl, die wir etwa haben gerade hier so. Was glaubst du, wie viel sind tragfähig?
Ich würde vermeiden, eine Zahl für alles zu schießen, in Anführungszeichen. ich glaube, differenzieren ne, zwischen den Use Cases, also wenn wir solche Projekte machen, schauen wir uns an, du hast den Heimlade-Use Case ne, für AC-Lader, du hast den an Arbeitsstätten, wo du wahrscheinlich auch prima AC-Lader hast. Du hast das urbane Laden, wenn du dir die Ankündigung von bestehenden großen Spielern in Deutschland anschaust, die eher von der Autobahn ins Urbane wollen, sind auch spannende Use Cases und dann hast du ne, eher diesen Autobahn, Autohof etc. Use Case.
Genau, also diesen Transit-Ding oder das ist dieses Hauptthema, bei irgendwelchen Aldis, Kaufland und Co. Supermarkt, wo man lange steht.
Baumärkte. Genau. Und ich glaube, je Use Case wirst du nicht 25 Spieler haben, weil das einfach viel zu groß ist. Ne? Also ich glaube, dass du da eher zwischen ein Dutzend hast du schon eine gute Aufstellung CPOs geben wirst. Weil wenn du dir anschaust, du hast 200.000 Ladepunkte in Deutschland, davon sind 20% High-Performance-Charger. Ähnlich wie der OEM-Markt in China gibt es auch wirklich nur so viele Fahrzeuge oder so viele CPs, die du auf die Spieler aufteilen kannst. Und da helfen in Zweifel auch ein paar weniger Spieler mit einem konsistenten Angebot als zu viele. Und letzter Satz, wir dürfen den Endkunden natürlich nicht dabei vergessen, ne, bei einem Loyalitätsprogramm und einer App, die du hast und so weiter. Eine gewisse Konsequenz, ohne dass du die 4 Apps runterladen musst und jedes Mal wechseln musst, die kann vielleicht auch helfen.
Um dann immer noch den billigsten Preis zu kriegen, weil es mit der einen App teuer ist. Ich meine, das haben wir ja heute schon, das nervt wirklich tierisch. aber von der Ladeinfrastruktur wieder zurück zum Elektroauto und dem Markt und der Akzeptanz der E-Autos. Was siehst du, was sind die wichtigsten Dinge oder die notwendigsten Dinge, dafür zu sorgen, dass es jetzt weitergeht und nicht nochmal wir haben ja wenn man in so S-Kurven guckt, sind wir ja eher in so einem Treppensystem unterwegs, fühlt sich zumindest so an. Und eben nicht in so einer klassischen Entwicklungs-S-Kurve, die dann unten langsam beginnt, dann eine steile Phase hat und dann abflacht, um dann den nächsten Innovationsschub zu kriegen. Was wären die wichtigsten Themen in deinen Augen? Was hast du da auch über die Studie letztendlich herausgefunden? Was ist gut, was ist wichtig?
Ja. Ich würde das versuchen, auch so auf 3-4 Faktoren runterzubrechen. Das eine ist eine klare Zielsetzung. Die EU hat ja mit der neuen CO2-Regelung, ne, diese 90% Reduktion im Vergleich zum 2021er Referenzwert, jetzt eigentlich schon mal einen Pflock eingeschlagen, dass man an dem, wenn es der ist, wirklich konsequent festhält, ne, und nicht in 3 Jahren wieder die Debatte aufmacht, ist es 90-80%, also um da einfach ein klares Ziel zu haben, voranzugehen. Das zweite, die Instrumente, wir haben viel über Belgien, über Flotte gesprochen, ne, auch über Förderinstrumente, da nachhaltig und die auch auf den Zeitraum auszurichten, also auf einen 10-Jahres-Zeitraum sich zu überlegen, wie fördere ich und wie fördere ich nicht, ne, und nicht das irgendwie in 1- oder 2-Jahres-Zyklen immer wieder zu tauschen. Und das dritte, glaube ich, mit unseren Herstellern und auch industriepolitisch, wie bekommen wir die Modelle auch in Europa angeboten, die dem Kunden eine Möglichkeit geben, nicht nur im Premium-Bereich, im SUV-Bereich Elektro zu fahren, sondern auch in den Volumensegmenten und das zu Kosten, ne, die attraktiv sind für die breite Masse und halt nicht nur für die Einzelnen. Und ich glaube, gerade der dritte Punkt, wenn wir an Südeuropa, an Osteuropa denken, die dann irgendwie 60%, ne, laut EU-Vorschlag in der Flotte bis 2035 verkaufen sollen, ist, glaube ich, einfach, das, ne, kann ich mir das erlauben. Die Frage spielt eine viel, viel größere Stelle, als wir das jetzt hier in Deutschland gerade diskutieren.
Aber wie kann man genau das machen? Weil ich meine, man kann jetzt ja nicht per Dekret sagen, alle E-Autos dürfen nur noch 25.000 Euro kosten, damit sie Privatkunden relevant werden.
Ich glaube, da muss die Politik und die Spieler auch Hand in Hand greifen. Ne? Ich glaube, die Entwicklung auf Spielerebene, ne, was die Batteriepreise angeht, was die Einführung neuer Modelle, ihr habt den Polo erwähnt als erste Versuche, aber da kommen jetzt nach und nach auch Modelle im Volumenbereich, die den Weg schaffen müssen. Und gleichzeitig, wir sprechen über Öffnung der Märkte, ist unser Gefühl, dass wir schon zerstückelte Elektromärkte auch haben. Wir haben, ne, den amerikanischen, wir haben den europäischen, wir haben den chinesischen, was auch alle seine Berechtigung hat, im Sinne der offenen Modellpolitik und Zugänglichkeit auch zu chinesischen EV-Modellen, kann man da vielleicht auch noch einen Schritt gehen, um den Markt weiter zu öffnen.
Also glaubst du, dass die chinesischen Hersteller, die jetzt beispielsweise, war mir auch lange nicht bekannt oder nicht so ganz bewusst, dass in Italien zum Beispiel ja mitunter relativ beliebt sind, schon zum Teil, dass das der Hebel ist. Die verkaufen meiner Meinung nach halt aber auch trotzdem die Chinesen dann oft Verbrenner und eben keine Elektrofahrzeuge.
Was auch daran liegen kann, dass wir, ne, Importzölle von über 30% teilweise auf chinesische Elektrofahrzeuge, also reine Strome haben, was natürlich auch dazu führen kann, dass du ein Angebot von chinesischen Stromern halt nicht so groß ist in Deutschland. Ne? Und wenn du sagst, du möchtest Menschen erreichen, die eher im Volumensegment niedrige Preise aktiv sind, wären solche Modelle vielleicht auch hilfreich. Ich glaube, die Verbrenner, auch die PHEVs, die du sagst, die sieht man in Europa schon, der Chinesen, hat auch damit zu tun, dass die Zölle auf diese Modelle eben nicht so hoch sind.
Ja. Was hältst du von den Versuchen, sage ich mal, von Herstellern eben Ladenetze, Ladeinfrastruktur zu schaffen, die da mehr oder minder exklusiv für die jeweilige Marke sind? Also Tesla ist natürlich ein gutes Beispiel. In meiner Wahrnehmung, viele Leute, die einen Tesla in Erwägung ziehen, um ihn zu kaufen, denken das eigentlich gar nicht so mit, weil es dann oft Menschen sind, die Erfahrung noch nicht gemacht haben, wie vorteilhaft es sein kann, wenn man Ladeinfrastruktur sich keine Gedanken machen muss. Jetzt sehe ich diese Bestrebungen von BYD, die eben diese High-Performance-Charger hier auch nach Europa bringen wollen. 3000 sollen es werden. und 300 in Deutschland. Die sind ja aber dann in der Fläche mutmaßlich für den jeweiligen Kunden eher irrelevant, weil ich meine, wer fährt schon zum BYD-Händler, wenn er mal geschwind tanken oder laden will? Aber ist das noch ein probates Mittel? Also ich meine, in Relation zur Entwicklung neuer Modelle und was das alles kostet, ist ja so ein Ladeinfrastruktur, man hat es von Tesla gehört, das, klar, geht um Milliarden, aber jetzt nicht zweistellig, insofern heutzutage ja alles irgendwie Peanuts. Also ist das ein probates Mittel?
Ich verstehe die Tesla-Besteuerung auch historisch so, dass sie wirklich ein Pionier waren, nicht nur was EVs angeht, aber auch Ladeinfrastruktur, ne, die dieses Henne-Ei-Problem erkannt haben und den Schritt selbst gemacht haben. Also im Sinne, wenn kein anderer Infrastruktur baut, dann meist halt selbst, ne, ja. dass meine Kunden auch entsprechend laden können. Ich glaube, das sind so Märkten probates Mittel sein kann. Meiner Meinung nach wird dieses Pionierphänomen und ich muss Infrastruktur bauen, damit meine Kunden EVs kaufen, das wird immer weiter abnehmen. Ne? A, glaube ich, haben, wenn wir uns auch die Pressemitteilung heute anschauen, im Sinne der Rendite unserer Unternehmen, haben wir, glaube ich, ein, zwei andere Hausaufgaben oder Felder, mit denen wir uns beschäftigen können. Ne? Und ich glaube, Ladeinfrastruktur ist ein Geschäft für sich, wo du sehr genau planen muss, wo du baust, die technische Planung sauber durchführen muss, ne, und um da auch auf die Renditen zu kommen und dann ein subventioniertes Ladeprogramm zu haben, das nicht läuft, ist, glaube ich, eher noch ein Kostenfaktor, als dass es hilft. Und das Dritte, wenn du auf die EU-Ebene schaust, diese A4-Regulatorik, dieses Alternative Fuels Infrastructure Regulation, die ja schon mandatiert, dass ein gewisser Ausbau passieren muss, stellt, glaube ich, unabhängig von jetzt einzelnen OEMs, die Flagge nehmen müssen und sagen, ne, ich baue jetzt selbst aus, stellt das schon sicher, dass sich da Spieler drum kümmern und auch eine Incentive haben, das zu tun. Also Kurzfassung, Tesla, glaube ich, historisch einfach der Markt sehr, sehr früh war, da die Fahne in die Hand zu nehmen. Ob es das jetzt nochmal für die nächsten 15 Jahre braucht von allen OEMs, die wir kennen, glaube ich nicht.
Okay. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, und wir haben jetzt häufig über diese Marke 2035 auch gesprochen, was ist denn da, was in dem, was du jetzt weißt, erfahren hast oder auch erarbeitet hast, was wir dann sehen werden, wo werden dann Länder wie Italien tatsächlich stehen, wenn alles auch vielleicht so ein bisschen bleibt, wie es ist? Weil ich persönlich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Italien diese 60% erreicht. Ja. Außer, keine Ahnung, sie verschenken die Dinger.
Wenn du die beiden Szenarien mal aufmalst, ne, so als Bookends, nimm mal das Szenario, wie es im Hier und Jetzt ist, ne, die sind unter 10%, wieder unser Rechenbeispiel, du hast einen 5% Verkaufsanteil im Land X in Osteuropa oder Südeuropa, du tauschst die alle 10 Jahre aus, dann wird deine Flotte, ne, um 0,5%, die ist ja wachsen.
Genau, dann bist du über 3-4%, dann bist du sehr dankbar dafür.
Und das Team, das wir haben, da sind viele Menschen, die sich mit den Zahlen beschäftigen, nicht nur ich, die haben ausgerechnet, das wird, ne, das hört sich jetzt eine blöde Marke an, aber würde ich 100 Jahre dauern, bis du da auf den Anteil kommst. Ne?
Ja,
das heißt, so weitermachen, das kannst du nicht, ohne was grundlegend zu ändern. Und gerade deshalb sind die Diskussionen, glaube ich, auch, was diese EU-Flottengrenzen, die sie vorgeschlagen haben, so eklatant sind. Ne? Also für Italien zum Beispiel schlagen sie über 60% vor, also dass die Flottenverkäufe in 35 über 60% sein müssen. Wieder unter 10% zu 65%, das ist eine ganz schöne Hürde. Und da muss halt ordentlich was passieren. Und das meinte ich mit den drei Faktoren, die ich vorhin ansprach. Das eine, ein Ziel zu setzen von über 65%, das ist gut. Aber dann müssen wir den zweiten und dritten Schritt auch gehen, um zu sagen, wie schaffe ich auf nationaler Ebene eine Förderung, dass Italienerinnen und Italiener sagen, ich kaufe mir sowas. Wie schaffe ich eine Modellpolitik, die interessant ist, oder aber auch eine Ladeinfrastruktur, dass ich das dort fahren kann. Also zusammengefasst, nur das Ziel alleine zu setzen, wird nicht reichen. Ich glaube, jetzt ist es wirklich an den Staaten, aber auch der EU und natürlich den Spielern an sich, das zu unterfüttern.
Zum Ende hin, es klingt jetzt nach einer sehr düsteren Ansicht, gibt es irgendwas, was dich noch positiv stimmt, wo du sagst, da ist doch eigentlich ein guter Ansatz, da ist ein guter Weg, das kann man vielleicht auch als Role Model oder irgendwas derartiges ansehen. Gibt es da irgendwelche Sternchen, die leuchten?
Ich sehe das Thema an sich, gerade das Thema E-Mobilität und auch vor allem Laden, eigentlich als eine positive Diskussion. Wenn wir sagen, wir sind heute in der Flotte bei 3%, wir gehen auf 30% hoch, würde ich erstmal das Wachstum in Vordergrund stehen und die Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Die Energienachfrage wird sich um Faktor 6 erhöhen. Das heißt, wenn ich Ladeinfrastrukturanbieter bin, dann würde mich das erstmal freuen, ne? Und ich mir überlegen, wo kann ich da weiter ausbauen.
Ja, genau.
Und das würde ich als Potenzial erstmal darüber schreiben. Klar haben wir einen harten Weg zu gehen, um die Ziele da hochzugehen, aber du hast mich ja am Anfang gefragt, warum mache ich das und warum finde ich das spannend? Ich glaube, den Twist da in so Diskussionen noch reinzubringen, was sind die Möglichkeiten, wie kann ich das machen, wie kann ich partizipieren, finde ich vielleicht auch einen schönen Hauch in der Diskussion neben allen düsteren Wolken, die wir in vielen anderen Themenfeldern haben.
Mhm. Alles klar. Hast du noch was?
Ja, das Einzige, also wir haben ja jetzt auch auf die Abstände zwischen Ist und Ziel immer geguckt und verlängern das praktisch als lineare Linie, dann wirkt das ja immer sehr, wie soll ich sagen, bestürzend, der Abstand. Viele sprechen ja auch aber immer vom exponentiellen Wachstum, dass es irgendwann ja auch so ein Trauma gibt für die Bestandstechnologie und dann irgendwann keiner mehr Verbrenner kauft. Kann man das trotzdem prognostizieren, dass es vielleicht irgendwann kommt?
Ich glaube, du wirst es, ne? Und auch wenn es irgendwie linear simuliert ist, ne, so wird die Realität dann nicht aussehen. Du hast die Treppenfunktion angesprochen, die es in der Historie gab. Meiner Meinung nach wirst du irgendwann so einen Tipping-Point haben, den du ansprichst, ne? Also, dass du irgendwann eine Schwelle übertrittst, wo die Flotten erstmal sagen, zum Zeitpunkt X und wenn ich in 35 komme, schon viel früher, es lohnt sich jetzt einfach nicht mehr, einen Verbrenner anzuschaffen, ne? Weil langfristig habe ich da eher einen Nachteil raus. Das heißt, die werden als erstes umkippen. Und auch wenn du die Beispiele nicht nur Norwegen, aber auch Dänemark, Belgien anschaust, da siehst du, das Wachstum beschleunigt sich eigentlich eher über die letzten Jahre. Ne? Also, dass dann der Tipping-Point erreicht ist und sich das selbst verstärkt. Man muss dazu sagen, ne, Norwegen ist vielleicht da, Belgien ist vielleicht da, Holland ist da. Die großen Flächenländer, Deutschland, Frankreich, Südeuropa, Osteuropa, mal ganz von ab. Da müssen wir noch hinkommen bis zum Tipppunkt.
Ja, und wichtig wird sein, dass wir nicht sagen, jetzt kommt irgendwann das exponentielle Wachstum, deswegen ist es jetzt voll okay, dass die Kurve so flach ist. Also.
Und da auch, glaube ich, eher konservativ in der Vorhersage als exponentiell. Ne, Luca, du hast es angesprochen, ich glaube, da gab es auch viele Prognosen, ne, vor 3 oder 4 Jahren, die da den Hockeystick angesagt haben. Ne, und alle haben sehr, sehr viel Geld investiert. Das merkt man in der Industrie auch, ne? Eine Vorsicht, wie viel und wie schnell man da jetzt rein investiert, um erstmal zu schauen, wann kommt das. Und ich glaube, das im Sinne der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, den Berg irgendwie zu sehen und sich darauf zu freuen, aber trotzdem behutsam vorzugehen, ist, glaube ich, ein gutes Vorgehen.
Alles klar. Henning, dann, wenn du nichts mehr hast, dann wären wir am Ende und zum Ende kommen immer die A-B-Fragen. Das heißt, du darfst für das Für und Wider entscheiden. Und wenn es eine Anekdote gibt oder irgendwas, wo du sagst, da muss ich noch was erklären, lass uns gerne wissen. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Es gibt ja auch elektrische Ferrari oder PHEV, die interessant sind, deswegen Ferrari.
Okay, also Elektro steht im Vordergrund. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Kommt auf die Situation aus.
Für
in der Freizeit wahrscheinlich eher letztes.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Zum Ausgleich Fahrrad.
Okay. Wenn du im Auto bist, vorne oder hinten sitzen?
Vorne.
Fährst du selber oder bist du eher Beifahrer?
Auf jeden Fall fahre ich selbst.
Okay. Bist du ein guter Beifahrer?
Ja, nicht. Nee.
Okay. Das ist auch in Ordnung. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Wahrscheinlich in der Mitte. Ich muss dich ja entscheiden. Wahrscheinlich eher A.
Echt, eher der Aluhut, das heißt, du hast Zeit.
Ich lese mir alles durch, alle 95 Seiten mit Textmarker, ja.
Ich will dein Handy nicht sehen, wenn das von der Textmarker, egal. In Sachen Wunsch-Adrenalin-Pegel, bist du mehr der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren?
Puh.
Eher ruhig oder eher?
Wahrscheinlich eher Fliegen.
Action?
Fliegen.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Okay. Bitte Steak. Okay. Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Henning, vielen Dank, das war's auch schon. An euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr uns gerne bei YouTube in die Kommentare, Spotify, iTunes und Co. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und gerne auch per Mail an podcast@move-magazin.de. Und wenn ihr eine Frage habt direkt an Henning, dann schickt ihr uns gerne weiter. Wir werden die weiterleiten und dann kriegen wir von dir sicherlich auch die Antwort, richtig?
Auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden und danke auch an unser Team, das in München sitzt und viele Zahlen dafür recherchiert hat.
Genau. Vielen Dank an alle und dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke.
Ciao.